Herr Lochtorff, steigen wir mal in das ein, worauf Sie sich vorbereitet haben, worauf wir uns gemeinsam irgendwie vorbereitet haben. Sie haben ein Thema angesprochen in unserer Vorbereitung und da geht es um den Bundestag. Der soll kleiner werden. Sie möchten die Frage stellen, wem nützt das? Und ich möchte gleich mal die Gegenfrage stellen, ob cui bono immer bei der Ursachenforschung hilft. Von wem geht das denn aus?
Naja, doch, beim Bundestag würde ich schon sagen, dass allein die Zahl, ja, wir sind höchstwahrscheinlich nach dem chinesischen sogenannten Parlament von mehreren tausend Leuten dann die nächstgrößeren. Das kann ja nicht die Entwicklung sein. Das Land wird ja nicht größer und wir führen keine Kriege, um neue Territorien uns zu holen. Das heißt im Gegenteil, der Prozess ist schon beängstigend. Das führt ja sogar dazu, dass nicht alle gleichzeitig in den Bundestag gepasst haben. Also das kann nicht gut sein. Und insofern sage ich mal, dass jetzt die Koalition ernst macht, musste irgendwann sein, es ist überfällig. Die CDU zedert, das macht sie auch richtig, als Opposition ist verständlich, auch die kleineren Parteien sind entsetzt, aber man hat viele, viele Jahre die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, was an dieser Stelle ganz klar gesprochen hat, missachtet, hat nicht zusammengebracht und jetzt hat man erstmal einen Schnitt gemacht. Natürlich landet das wieder in Karlsruhe, ist auch richtig so, dass nicht allein die Parlamentarier entscheiden, was in diesem Land passiert, sondern auch die Richter. Und dann werden wir sehen, was davon Bestand hat. Am Ende werden wir auch unter Umständen ein, zwei Abgeordnete weniger haben hier in Thüringen. Aber ich glaube, so richtig auffallend tut das den meisten Leuten nicht.
Das ist eine ganz interessante Überleitung zu unserem nächsten Thema. Sie haben gerade gesagt, dass die Bundesverfassungsrichterinnen und Richter da eigentlich schon seit Jahren recht gesprochen haben und der Bundestag sich erst jetzt daran macht, sich daran zu halten. Eine noch viel kompliziertere Frage ist es ja beim Internationalen Strafgerichtshof. Da gibt es ja einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Muss der jetzt Angst haben?
Ja, doch schon. Also nicht, dass wir direkt zu ihm nach Moskau kommen und ihn verhaften. Aber es sind über 100 Länder in dieser Welt, die sich den Regeln des Gerichtshofes unterwerfen. Dazu gehört auch Deutschland, dazu gehören fast alle europäischen Länder. Nicht alle. Ukraine ist da auch noch ein Wackelkandidat, aber ich vermute mal, ihre Einstellung zu dieser Frage wird sich auch ändern. Aber es geht schon weiter. Mittelasien, wo der Putin immerhin ab und zu mal noch hinfährt, in die ehemaligen Sowjetrepubliken. Usbekistan, ich glaube auch Tadschikistan haben das unterschrieben. Das heißt also, es wird von ihm viel enger und der Blamage international, dass jemand in der Lage ist, mit so einem Gericht ihn per Haftbefehl zu suchen, ist natürlich sehr hoch. Er wird nach außen hin tun, so als ob nichts passiert sei. Er hatte nicht vorgehabt, nach Paris oder London in nächster Zeit zu reisen. Aber ich glaube, das Ganze gefällt ihm auch mit Blick darauf, dass jetzt der chinesische Partei und ein Staatschef kommt. Das gefällt ihm alles nicht, dass einfach eine Einschränkung stattfindet, eher als sich als großer Volksführer und großer Superman fühlender, da an dieser Stelle doch ein großes Manko hat. Und am Ende, glaube ich, die Zeit arbeitet gegen ihn. Insofern, ob ich das erlebe, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann mal er auch in Schwierigkeiten an dieser Stelle gerät.
Da hätte ich noch die ganz sachliche Frage, was ist denn dann das exekutive Pendant zu einem internationalen Strafgerichtshof? Also wer kann ihn denn dann festsetzen?
Im Prinzip jedes Land, das Mitglied dieser Vereinigung ist. Das heißt, sich den Richtlinien des Gerichtes unterworfen hat. Das heißt, wenn er auf das Territorium eines der zum Beispiel europäischen Länder tritt, ob das Österreich ist oder Schweiz oder wer auch immer, all diese Länder sind verpflichtet, ihn zu verhaften und auszuweisen. Das ist natürlich kompliziert. Wir wissen auch, der Zugriff ist nicht ganz einfach. Dazu kommt ja noch, so wie das im Augenblick aussieht, kann es ja sein, dass die Ukraine mit ihm doch in Verhandlungen treten muss, dass wir keinen anderen Gesprächspartner auf der russischen Seite haben. So fragwürdig dieser Mann ist, aber auch bei nächsten Gesprächen durchaus sein kann, dass er da immer noch figuriert. Aber er muss vorsichtig sein. Es gibt immer wieder Situationen, wo plötzlich ein kleiner Richter irgendwo sagt, nein, das ist jetzt vorbei, ich halte mich an keinerlei Regeln, ich lasse den jetzt verhaften. Und das ist etwas, was, sage ich mal, doch im internationalen Vergleich wiegt. Das zeigt ja auch, dass der Mann sozusagen an dieser Stelle ganz konkret belangt werden kann, gerade auch wegen der Kinder, die da verschleppt worden sind, denn das tausendfach passiert ist, und er selbst, die entsprechenden Dekrete unterschrieben hat. Das heißt, es ist nicht nur Papier.
Kommen wir von der rechtsprechenden Instanz zur gesetzgebenden und kommen wir zum Beispiel nach Frankreich zu Macron. Sie sagen selbst, er holt die Brechstange raus und stellen die Frage, was unterscheidet sich eigentlich bei den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich von ähnlichen Protesten, wenn es die überhaupt gibt, in Deutschland?
Ja, ich glaube, die Franzosen haben sogar für das, was der Präsident jetzt gemacht hat, einen deutschen Begriff. Die dicke Bertha, das war eine Kanone oder das waren Waffen im Ersten Weltkrieg. Das heißt, die hatten eine ungeheure Zerstörungskraft an dieser Stelle. Ja, Macron ist ein Politiker, der Bemerkenswertes geleistet hat in den letzten Jahren, also in Frankreich sich durchgesetzt hat, was nicht ganz einfach war, auch angesichts der Stärke der Populisten, vor allem der Rechtsradikalen. Aber er gehört zur Elite des Landes und neigt dazu, sozusagen im entscheidenden Moment Entscheidungen zu treffen, die eher der höheren, der gut verdienenden Schicht zugutekommen, als den einfachen Leuten. Natürlich von der Papierform für uns alle ein Witz, dass die Franzosen jetzt mit 62 in Rente gehen, angesichts der demografischen Entwicklung in Europa, und in Frankreich ist sie genauso stark wie in Deutschland. Das heißt, das wird hier so sozusagen nicht bleiben können. Wir haben ja noch in Erinnerung, in Deutschland ist das von einem Tag auf den anderen damals durch einen SPD-Minister gemacht worden. Das war Müntefering, und da hat man von 65 auf 67 hochgesetzt und es gab keine Demonstration. Ja, es gibt Unterschiede zwischen den Franzosen und den Deutschen. Wenn man das gut vorbereitet, kann man den Deutschen das eine oder andere doch verständlich machen, und sie sind durchaus geneigt, zumindest in der Vergangenheit war es so, den Dingen zu folgen. Das ist mit den populistischen Parteien im Bundestag heute nicht mehr ganz so einfach wie früher. Aber ich glaube, der Macron hat nicht genug Energie da reingesetzt, auch im Parlament Partner zu finden, zum Beispiel die Republikaner, also die Partei, die vorher auch von Sarkozy mitgeprägt worden ist, dass man mit denen gemeinsam, die normalerweise das Thema nicht anders sehen, aber dass man eben mit denen gemeinsam im Parlament den Beschluss fasst. Die Art und Weise, wie es jetzt durchgesetzt wird, man hat ja heute einen Misstrauensantrag, möglicherweise kippt dann auch die Regierung. Das heißt nicht, dass der Präsident kippt. Das ist ein bisschen anders in Frankreich als in Deutschland. Wenn der deutsche Kanzler und seine Regierung scheitern bei einem Misstrauensantrag, sind die weg vom Fenster. Das ist in Frankreich nicht so. Er kann eine neue Regierung ernennen und muss natürlich um Mehrheiten dann wiederum kämpfen. Aber der ganze Vorgang ist in dieser Krisensituation unappetitlich und vertieft die Spaltung in der Gesellschaft. Und da müssen wir uns genau anschauen, was da passiert. Das darf in Deutschland uns nicht passieren.
Andererseits ist es ja auch erstaunlich, dass dieses Thema in Frankreich die Massen bewegt. Und da sind ja eine ökonomische und Arbeitsmarktbedingungen das eine, die sogenannten Sachzwänge, die dann quasi wirksam werden. Aber andererseits ist es doch auch legitim, wenn die Menschen für bessere Lebensbedingungen auf die Straße gehen. Warum tun sie das hier nicht in demselben Maße, Ihrer Meinung nach?
Weil sie zum Teil in der Lage sind, die Zwänge, die dahinter stehen, zu verstehen. In Frankreich ist es so, also mit 62 geht man offiziell heute in Rente. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Franzosen hängen dem auch stärker an als die Deutschen, Sozialismusersatz. Das heißt, ab einem Alter, in dem man ja doch noch sehr vital und frisch ist, mit Anfang 60 kann man in Rente gehen. Natürlich ist es sozial ein Einschnitt, wenn man zwei Jahre später das macht. Und natürlich hat es auch Folgen im Einzelnen für den Einzelnen. Das ist keine Prämie, die der Staat da zahlt. Ist ja bei uns auch ein Diskussionsthema. Aber das dann so energisch auszutragen, das ist aber in Frankreich eine Tradition schon. De Gaulle hat gesagt, kein Land in Europa ist so schwer zu regieren wie Frankreich. Und er wusste, wovon er sprach. Das heißt, einfache Dinge können zu richtigen Gewaltexplosionen führen. Ich erinnere nur an die Agrarlobby in diesem Land, die sehr stark ist und die dann auch sofort dazu führt, dass irgendwo vor Ministerien tonnenweise Obst hingehauen wird oder die Reifen brennen. Also ich will nur sagen, in dieser Zeit, wo viele Umbrüche auch durch die Veränderung international, durch den Klimawandel auf uns zukommen. Ja, schauen Sie auch allein die Debatte in Deutschland um die Heizungen, die da in Zukunft installiert werden sollen. Dass das nicht auf der Straße mit Schlagstöcken ausgetragen wird, ist vielleicht ein Vorteil in dieser Zeit. Insofern, Frankreich bewegt sich da wirklich auf eine tiefe Spaltung der Gesellschaft hin. Das ist nicht gut und auch nicht gut für uns, weil wir Frankreich brauchen in Europa.
Sie haben gerade die Agrarlobby angesprochen. Die Agrarlobby könnte ja vielleicht auch ein gehöriges Wörtchen mitreden bei dem, worüber wir jetzt abschließend noch sprechen werden, nämlich über die 2021 schon vorgestellte Wasserstrategie der Bundesregierung.
Ja, das ist ein Dilemma. Wir haben zwar alle, die meisten zumindest, verstanden, da tut sich was da draußen mit Regen und Sonne und den anderen Dingen. Und jedes Jahr ist die Entwicklung immanenter. Ich glaube, Thüringen präsentiert auch in dieser Woche einen Klimabericht. Es wird der Weltklimabericht veröffentlicht, der sagt, wir schaffen das mit 1,5% international. Das, was wir tun, vor allem die Industriestaaten, aber auch die Schwellenländer, die großen, tun zu wenig. Das ist im Allgemeinen beim vernünftigen Menschen angekommen. Aber wenn es dann ums konkrete eigene Leben geht, dann möchte man natürlich am liebsten, dass der Wohlstand und alles, was damit zusammenhängt, genauso unverändert bleiben. Höchstens man noch ein bisschen mehr davon bekommt in naher Zukunft. Das wird nicht funktionieren. Und das ist etwas, wo eindeutig, sage ich mal, im Augenblick das Tempo nicht ausreicht. Insofern sage ich es mal, verstehe ich die Grünen auf Bundesebene, die versuchen Tempo zu machen, auch wenn es Widerstand erzeugt. Und ich vermute mal, im Augenblick der Stand der Grünen in zum Beispiel den ostdeutschen Ländern noch schlechter ist, als er ohnehin war. Das heißt, hier die Zahl der Leute, die ihnen nachhängen, geringer wird. Im Gegenteil, die Populisten haben Zulauf. Aber das wird nicht die Zukunft verändern. Das heißt, das, was auf uns zukommt, ist sichtbar. Und insofern zum Beispiel die Wasserstrategie ist wichtig. Und für Thüringen ein Zukunftsthema per excellence, weil wir haben hier in der zentralen Lage in Deutschland Gebirge. Also wenn wir jetzt schlau wären, davon rede ich ja schon seit Jahren, müssten wir eigentlich jedes verfügbare Tal noch mit Wasser volllaufen lassen, mit schönem, sauberem Wasser, das dann irgendwann mal gestaut wird. Und das könnten wir wunderbar erstens für die eigene Klima hier nutzen und für die Landwirtschaft. Aber wir könnten es auch gut günstig ins Rhein-Main-Gebiet verkaufen. Man muss nur schlau genug sein und man muss es jetzt machen. Wenn es dann in 20 Jahren zu spät ist, dann hat es keinen Sinn mehr. Also alle Senken, die verfügbar sind und machbar sind, mit Wasser voll laufen lassen. Wir haben hier noch eine günstigere Situation als Teile Norddeutschlands, aber auch Teile Süddeutschlands. Also insofern sage ich mal, für Thüringen ein echt gutes Thema.
Das ist ein regelrechter Aufruf, mit dem Sie jetzt heute abschließen können, Herr Lochthofen. Wir brauchen also mehr. Wir brauchen also mehr Talsperren.
Wir brauchen nicht nur Talsperren, es müssen alle Teiche volllaufen lassen. Die Talsperren müssten auch, damit die Leute das mehr akzeptieren, zum Beispiel zum Baden freigegeben werden. Das ist ja in Thüringen sehr streng. Sie haben zwar Wasser in den Bergen, aber müssen dran vorbeilaufen oder vorbeifahren, weil sie da nicht lange sozusagen irgendwann mal planschen können. Das ist etwas, was in anderen Regionen Europas, aber auch in Deutschland anders gehandhabt wird. Aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle, das kostet auch Geld, aber richtige Anstrengungen wagen. Das heißt, Thüringen hätte da auch ein gutes Zukunftsthema. Nicht nur ein Thema, wo man dann sagt, ach, ist das traurig alles.
Sergei Lochthofen, unter anderem zur Wasserstrategie der Bundesregierung. Schön, dass Sie das Planschen also, angesprochen haben.
Ich dachte, am Ende machen wir noch zwei gute Nachrichten.
Ich dachte, die klang doch eigentlich schon ganz positiv, auch wenn Sie noch andere gute Nachrichten haben.
Das mit dem Wasser müssen wir erst noch machen. Also das ist ja eine gute Perspektive, aber wir es machen. Ich kenne nun unseren Thüringer über viele Jahre. Das gelingt uns nicht immer aus guten Chancen, auch gute Sachen zu machen. Aber zwei gute Nachrichten habe ich. Einmal Karstadt bleibt in Erfurt. Das ist, glaube ich, nicht groß genug einzuschätzen für die Innenstadt. Weil natürlich, wir kennen viele, auch vergleichbare Städte wie Erfurt, wo die Innenstadt stirbt, weil einfach drumherum die Shopping-Malls entstehen. Und da hat man in der Perspektive in Erfurt mal eine gute Entscheidung seinerzeit getroffen, das gut organisiert und so, dass auch so das Bleiben von Karstadt natürlich dazu mit beiträgt, dass die Innenstadt nach wie vor belebt bleibt. Und die zweite gute Nachricht ist, beim Glücksatlas, das ist, die UNO misst einmal im Jahr das Glück in dieser Welt.
Da schneiden wir Deutschen doch eigentlich immer recht schlecht ab.
Naja, ich meine, wir sind nicht spitze. Also ich würde mal sagen, wir sind auch ein bisschen schlechter geworden. Insgesamt ist die Stimmungslage im Land nicht so toll. Aber insgesamt in der Welt hat sich die Stimmung nicht verändert. Das heißt, trotz des Krieges und dieser ganzen Krisen, die wir haben, Energiekosten und alles, was und Inflation, was damit zusammenhängt, ist insgesamt nicht sozusagen eine Stimmung eingetreten in dieser Welt, wo alle sagen, es ist alles nur noch schlecht und es wird immer noch schlechter. Nein, es ist konstant geblieben. Und für Deutschland ist es gut, mal nach Skandinavien zu schauen. Die Finnen, die sind nach wie vor auf Platz 1, obwohl die jetzt sozusagen ihre Neutralität aufgeben. Früher hätte man gesagt, naja, die halten sich aus allen raus und deswegen sind sie glücklich. Nein, die sind jetzt auch glücklich, dass sie in die NATO kommen, offensichtlich. Also ich will nur sagen, es ist auch eine innere Einstellung. Jeder kann was dazu tun, glücklicher zu sein. Man muss es nur wollen.
Ist natürlich nur eine schwierige Angelegenheit mit der empirischen Sozialforschung, die solchen Barometern ja quasi zugrunde liegt. Weil gleichzeitig gibt es ja in Finnland auch die mithöchste Suizidrate. Ne? Das weiß nicht, inwieweit. Ja,
dann suchen ihr Glück. Nein, ich sage Ihnen, da macht man keine Scherze damit. Das ist richtig. Aber das hat höchstwahrscheinlich auch mit den klimatischen Bedingungen im Norden zu tun. Man trinkt auch etwas mehr harten Alkohol, weil natürlich übers Jahr sehr viel wenig Sonne da ist, weil die Tage kürzer sind und alles, was dazugehört. Ich kenne das aus dem Norden. Ich bin ja selbst im hinterm Polarkreis geboren. Ich glaube, da gibt es einfach andere Gefährdungen in diesen Gesellschaften als die wir kennen. Aber insgesamt ist es keine genaue Wissenschaft, da haben Sie vollkommen recht, das ist nicht Mathematik oder Physik, aber man kann schon mit Kriterien soziale Leistungen, man kann mit Perspektive, Bildung und all den anderen Dingen sich doch eine ziemlich klare Vorstellung von einer glücklichen Nation schon erarbeiten. Das ist nicht nur sozusagen Spucke auf den Finger und in die Luft gehalten.
Klare Vorstellungen. Wir haben sie von Ihnen gehört. Wir danken Ihnen für den heutigen Espresso-Plausch. Wir gehen planschen in Thüringer Stauseen. Und, weil heute ist ja auch Frühlingsanfang. Und wir hören uns dann in dieser Konstellation in 2 Wochen wieder. Und die Badehose, die kaufen wir bei Karstadt. Aber